Herzlich willkommen bei Radio Horeb zu unserer Sendung Talk und Musik am Donnerstagmittag. Mein Name ist Solveig Faustmann und ich darf Sie herzlich einladen, jetzt eine neue Pfarrei der Woche kennenzulernen. Eine Pfarrei der Woche bei Radio Horeb, das ist eine von 10.000 Pfarreiengemeinschaften oder Pfarreien in ganz Deutschland, die wir jede Woche auswählen, um mit Ihnen im Radio den Sonntagsgottesdienst zu feiern und diese Pfarrei auch im Radio vorzustellen. Sie sind ja bestimmt auch zu Hause in Ihrer eigenen Pfarrei und da können Sie immer wieder hören, wie machen es die anderen, wie ist es in anderen Diözesen, in anderen Landesteilen, wie ist dort das Pfarreileben und welche christlichen Traditionen werden dort hochgehalten. So freue ich mich, dass ich Ihnen heute die Pfarreiengemeinschaft Kirche auf dem Weg in Karlstein am Main vorstellen darf. Ich selber bin seit über 4 Jahren Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit und habe die schöne Aufgabe, in Deutschland Land auf Land abzufahren und überall Radio Horeb in die Pfarreien zu bringen und die Pfarreien in unser Radio. Und so darf ich Ihnen heute die Pfarrei St. Peter und Paul in Dettingen vorstellen. Dettingen ist ein Ortsteil von Karlstein am Main und gelegen ist das Ganze in der Nähe von Aschaffenburg in der Diözese Würzburg. Und als Gesprächsgast habe ich heute in dieser Pfarrei Pfarrvikar Dr. Ceta Cicchezie eingeladen. Er wird uns erzählen über seine Tätigkeit hier vor Ort in der Pfarreiengemeinschaft Karlstein. Grüß Gott, Herr Pfarrvikar.
Ja, grüß Gott.
Herr Pfarrvikar, wollen Sie sich vielleicht unseren Hörern kurz vorstellen, wie alt Sie sind, wo Sie herkommen, wie lang Sie hier schon in der Pfarrei sind? Einfach ein paar wichtige Fakten aus Ihrem Leben.
Ja, ich heiße Dr. Ceta Cicchezie. Ich komme aus Nigeria. Ich bin 51 Jahre alt und 21 als Priester tätig.
Sie wurden also noch in Nigeria zum Priester geweiht und wie lange sind Sie schon in Deutschland?
Ich bin schon 15 Jahre in Deutschland.
Und warum sind Sie nach Deutschland gekommen?
Ja, 2006, ich war schon in einer Pfarrei in Nigeria. Der Bischof hat mich nach Deutschland geschickt, um Promotion zu machen.
Und die Promotion haben Sie inzwischen auch schon geschafft?
Genau. In 2015.
Und obwohl Sie die Promotion schon absolviert haben, sind Sie doch noch ein paar Jahre hier in Deutschland geblieben, um in der Seelsorge zu helfen. Warum das?
Ja, das gehört zu der Vereinbarung von meinem Bischof. Die Diözese Würzburg unterstützt mich bei der Promotion. Und dann, ich bin in die Gemeinde tätig, damit ich auch ein bisschen helfen bei Gottesdienst, Messe, heilige Messe, Spende der Sakramente, Taufe, Traum, Beichte, Krankensalbum, Sterbe, Sakramente, ja, Andachten, auch Wallfahrten. Ich begleite die Wallfahrtfahrer, ja, Beerdigungen und alle Dienste des Priesters.
Also Sie verstehen auch so gut Deutsch, dass man bei Ihnen beichten kann?
Ja.
Wunderbar. Wie haben Sie das ganze Deutsch gelernt?
Ja, ich habe in Würzburg, Anfang war es sehr schwer, weil ich kann nur Englisch. Ich bin hier gekommen und muss Deutsch lernen, bevor ich mein Studium anfange. Und dann während der Promotion besuche ich noch Sprachkurs. Und als ich in der Gemeinde tätig war, die Leute mir geholfen, um mein Deutsch zu verbessern.
Haben Sie guten Kontakt gefunden zu den Deutschen?
Ja, hier in Deutschland habe ich gute Freunde gefunden, ja, die ich später, wenn ich zurück nach meiner Heimat gegangen bin, ja, in meinen Urlaub immer wieder, ja, zum Besuch, ja, werde.
Also das Reisen bleibt Ihnen nicht erspart. Früher haben Sie in Deutschland Dienst gemacht und Ihre Heimat Nigeria besucht. Jedes Jahr, habe ich gehört, haben Sie Nigeria besucht und jetzt wollen Sie es umgekehrt machen.
Ja, ich habe auch während der Promotion, mache ich Forschung, ja, Interview auch, was ich brauche, weil ich habe über Arbeit geschrieben. Und diese brauche ich Informationen aus meiner Heimat, um meine Promotion zu schaffen.
Was war das Thema Ihrer Promotion?
Die Wert der Arbeit, die menschliche Arbeit.
Das war auf Nigeria bezogen?
Genau, in Bezug auf Nigeria, ja.
Welcher Bereich des Theologiestudiums ist das denn?
Es ist christliche Sozialwissenschaft.
Okay. Und was sagt die Gemeinde hier in Karlstein, dass jetzt ein afrikanischer Priester hier aushilft? Sind Sie der erste afrikanische Priester in dieser Gemeinde?
Ja, sie freuen sich, dass Priester aus Afrika zu Mithilfe zu ihnen gekommen ist. Und ich habe etwas mitgebracht, ja, afrikanische Mentalität, ja, Gottesdienst, Freude am Glauben. Ich habe immer mit Freude die Messe gehalten und das hat die Leute gefallen.
Sie lächeln auch viel.
Ja, ja, ich lächle viel, ja.
Und das schafft natürlich gleich Kontakt. Aber jetzt muss die Gemeinde ja bald wieder auf Sie verzichten. Gegen Jahresende gehen Sie zurück nach Nigeria. Was sagen da die Leute?
Ja, sie wollen nicht, dass ich zurückgehe, aber ich muss zurückgehen, weil ich habe schon 15 Jahre hier gearbeitet und Pastoral-Erfahrungen gesammelt. Dann ich bin hier gekommen, um zu Studium, für Studium, und dann habe ich etwas in die Gesellschaft zu bewegen. Ja, ich tue diese Aufgabe für die Kirche in Afrika. Ja, Deutschland ist gut. Wenn es um mich geht, kann ich sagen, ich bleibe hier. Aber die Kirche in Nigeria, sie braucht mich. Mein Bischof braucht mich auch, weil was ich bei der Promotion gemacht habe, möchte ich in Realität umsetzen.
Ja, also den Hörern von Radio Horeb ist Nigeria ein bisschen bekannt durch unser Spendenprojekt Mariathon, das wir im Frühling, im Mai veranstaltet haben. Da haben unsere Hörer ja für 4 afrikanische Länder sehr viel Geld gespendet, 3 Millionen insgesamt, wovon 1 Million Euro für Nigeria waren. Und ich glaube, dass dadurch die Hörer schon verstanden haben, dass Nigeria noch sehr, sehr viel Hilfe braucht, sowohl im kirchlichen Leben als auch im ganz normalen alltäglichen Leben. So wollen wir gerne in Nigeria ein Radio Maria gründen. Und Sie haben aber auch ein Projekt, das Sie in Nigeria gerne fördern möchten. Ein persönliches. Haben Sie das während Ihrer Zeit hier in Deutschland gegründet?
Ja, ich habe folgende HIP-Projekte ins Leben gerufen. Brunnenprojekt, Schulbildungsprojekt und auch Perspektive schaffen. Ja, hier möchte ich mich bei vielen Menschen bedanken, ja, die mich durch Spenden finanziell unterstützt haben. Ja, ohne diese Menschen wäre es nicht möglich gewesen, Kinder in die Schule in Nigeria zu schicken und 2000 Menschen in meine Heimat sauberes Wasser zu besorgen.
Favika Dr. Cheta Chiketsi setzt sich ein für sauberes Wasser, ein Brunnenprojekt und für Schulbildung in seiner Heimat Nigeria, so wie wir uns bei Radio Horeb, Radio Maria auch für ein katholisches Radio in Nigeria einsetzen und eingesetzt haben. Reden wir nach der Musik erstmal über die Pfarreiengemeinschaft Karlstein am Main, wo Favika Dr. Cheta Chiketsi Dienst getan hat und noch bis Ende des Jahres tun wird. Und dann in einem weiteren Teil wollen wir uns auch über sein Aufwachsen in Nigeria und seinen Weg zum Priestertum unterhalten. Aber vorerst mal eine Musik und dann geht es weiter mit Karlstein am Main. Sie hören Radio Horeb. Willkommen zurück in der Sendung zur Pfarrei der Woche am Donnerstagmittag. Mein Name ist Solveig Faustmann und ich bin heute zu Gast in der Pfarrei St. Peter und Paul in Dettingen. Diese ist Teil einer Pfarreiengemeinschaft mit dem schönen Namen Kirche auf dem Weg. Und Dettingen ist ein Ortsteil von Karlstein am Main. Das liegt in der Nähe von Aschaffenburg und auch nicht allzu weit entfernt von der großen Stadt Frankfurt am Main. Hier habe ich mich schon mit dem Pfarrvikar Dr. Cheta Chiketsie aus Nigeria unterhalten. Er wird uns am Sonntag unsere Radiomesse zelebrieren. Jetzt habe ich aber noch einen anderen Gesprächsgast, und zwar heute den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden. Das ist Klaus Ehlert, und ihn begrüße ich ganz herzlich in unserer Sendung. Grüß Gott, Herr Ehlert.
Grüß Gott, Frau Faustmann.
Herr Ehlert, das ist mir eine besondere Ehre, dass ich heute einen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden in der Sendung habe. Das war noch nicht oft der Fall, obwohl doch in unseren Pfarreien die Ehrenamtlichen groß mittragen, die Pfarreien. Wollen Sie uns kurz sagen, wie Sie dazu gekommen sind, im Pfarrgemeinderat hier in Karlstein am Main mitzuarbeiten?
Nach meinem Umzug nach Karlstein vor etwa 30 Jahren fing mein Engagement zunächst im Kindergarten an, mit kleinen Kindern. Das ist eigentlich der beste Einstieg, um in einer Gemeinde, in der man zugezogen ist, sich zu integrieren. Der Kindergarten war damals in katholischer Trägerschaft, und so ergaben sich natürlich zwangsläufig Berührungspunkte zur Pfarrgemeinde. Und als im Jahr 2002 die Pfarrgemeinderatswahl anstand, wurde ich einfach gefragt, ob ich vielleicht Interesse und Freude hätte, da mitzumachen. Und gut, die Zeit im Kindergarten war da längst vorbei. Und es war natürlich eine schöne Möglichkeit, sich weiter ins Leben hier in Karlstein einzubringen.
Sie haben also hier in der Pfarrei begonnen, als es noch eine einzelne Pfarrei war, St. Peter und Paul. Können Sie sich auch erinnern, dass es noch zwei verschiedene Pfarrer gab in den zwei verschiedenen Pfarreien, die heute die Pfarreiengemeinschaft Kirche auf dem Weg bilden?
Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil das zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten waren. In Großwelsheim in St. Bonifatius war damals der Pfarrer Zimmermann tätig. Bei uns hier in St. Peter und Paul Pfarrer Franz Kraft, der aber inzwischen in Erlenbach am Main tätig ist.
Ja, Großwelsheim haben Sie erwähnt, das ist der andere Ortsteil von Karlstein am Main. Und das Interessante ist, die beiden Ansiedlungen Dettingen und Großwelsheim sind ja praktisch zusammengewachsen.
Das wurde auch forciert, denke ich. Also die Fusion der beiden Gemeinden erfolgte 1975. Also die Gemeinde Karlstein am Main ist an sich sehr jung, 45 Jahre dieses Jahr. Aber die Orte selbst blicken auf eine weitaus längere Geschichte zurück. Also sie finden Erwähnungen von Wallinesheim, das ist der Vorläufername, sage ich mal, von Welsheim. Da unterschied man auch noch nicht zwischen Groß- und Kleinwelsheim. Den finden Sie erstmals im Jahr 772 im Lorscher Kodex, während die erste Erwähnung von Dettingen in der Zeit von Kaiser Otto II., das war so im 10. Jahrhundert, da finden Sie die erste Erwähnung von Dettingen. Also es ist durchaus lange Geschichte. Die Ortskerne, die historischen, liegen recht weit auseinander. Im Laufe der Zeit wuchs man näher zusammen. Und wenn Sie schauen, wo heute das Rathaus steht, das ist im Prinzip die Nahtstelle, wo die Gemarkungen von Dettingen und Großwelsheim sich berühren.
Ja, ich habe mir gerade gedacht, also damals, die Zeiten, die Sie geschildert haben, da lagen sicher sozusagen gefühlte Kilometer dazwischen, zwischen den beiden Orten. Heute ist das ein Ort. Wie kam man denn auf den Namen Karlstein dann?
Ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen nachdenken. Meines Wissens geht die Legende darauf zurück, als Kaiser Karl zu seinen Jagdgründen in den Spessart reiste, der hier praktisch vor der Haustür liegt, ist er auf dem Main angereist, und hier war die Anlegestelle, und von dort aus ging es dann mit dem Pferd rauf in den Spessart eben zum Jagen. Es gibt auch einen Kilometerstein, der an irgendeiner Straße da stand. Eine Nachbildung könnten Sie am Rathaus sich anschauen. Und so ist der Name entstanden. Man wollte wohl keinen Doppelnamen haben, Dettingen-Großwelsheim oder Großwelsheim-Dettingen, so ein Ungetüm nicht schaffen. Und so ist man eben darauf gekommen, diesen Karlstein als Namensgeber zu benutzen.
Schön, dass Sie die Gegend erwähnen. Also wir sind hier ganz in der Nähe vom Spessart. Da geht es eben rauf in die großen Waldgebiete, etwas höher oben. Dann haben wir den Main. Ist der Main hier denn schiffbar, oder was kann man hier anfangen mit dem Fluss?
Er ist sehr wohl schiffbar. Das ist ja im Prinzip ein Teil des Rhein-Main-Donau-Kanals. Der ganze Schiffsverkehr läuft ja hier. Also wenn Sie da stehen, sehen Sie auch jede Menge Schiffe aus den Niederlanden und anderen Anrainerstaaten entlangfahren. Was man noch machen kann, ja, es gibt hier im Ort eine lustigerweise von Seligenstadt, was ja drüben auf der hessischen Seite liegt, einen Yachtclub, der ein Gebiet gepachtet hat. Sie finden also auch bei gutem Wetter Segler. Sie finden Leute, ja gut, das in derzeit sehr moderne Stand-up-Paddling wird praktiziert. Leute in Kanus, Paddelbooten, eigentlich alles an Wassersport. Schwimmen ist vielleicht nicht so empfehlenswert, eben wegen des Schiffsverkehrs und der gefährlichen Strömungen. Aber ja, das können Sie da alles miterleben.
Also wenn Sie da aufs Wasser blicken, dann fährt immer wieder mal ein Schiff vorbei.
Oh ja, da fährt immer mal wieder eins vorbei. Ist auch ganz lustig zu sehen, wenn ihr die Flagge am Heck weht, um zu sehen, ah, der Gast kommt von etwas weiter her. Also meine persönlichen Beobachtungen, die sicherlich nicht repräsentativ sind, aber die Anzahl der holländischen Schiffe ist extrem groß.
Und dann gibt's hier ja sogar Fähranlegestellen, wo man also übersetzen kann, weil es doch nicht so viele Brücken gibt, wie benötigt werden?
Es gibt eine Fähre, ja, zwischen Seligenstadt und Karlstein. Auf Karlsteiner Gemarkung liegt es aber im Prinzip auf offenem Feld, weil direkt gegenüber von Seligenstadt bei der Einheitsbasilika, dort ist man also mitten in der Stadt in Seligenstadt, aber bei uns kommen sie wirklich auf dem offenen Feld an.
Ja, also Sie haben auch schon die Sehenswürdigkeiten hier erwähnt. Die Einheitsbasilika ist das große, schöne Bauwerk in Seligenstadt. Sieht man eigentlich hier auch vom Ort aus schon am Horizont liegen, jedenfalls in Großwelsheim. Und ja, den Ort selber, wie würden Sie den beschreiben? Ich finde, es sieht recht typisch aus hier so für die Dörfer in Mainfranken. So die Architektur, nicht so hohe Häuser, mehr ein Straßendorf. Wie würden Sie den Ort beschreiben?
Ja, das mit dem Straßendorf, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also wenn Sie mal aus der Vogelperspektive sich Karlstein anschauen, also das trifft sowohl für Großwelsheim wie auch für Dettingen zu, dass es sehr langgestreckte Orte sind, aber die nicht sehr weit in die Breite gehen. Die Nähe zu Frankfurt macht beide Orte, ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Schlafstädte. Es gibt also sehr viele Pendler, die von hier aus nach Frankfurt pendeln. Deswegen sind wir auch verkehrstechnisch sehr gut angebunden. Wir haben eine gut bediente Eisenbahnstrecke, im Prinzip von Aschaffenburg oder Würzburg, Frankfurt. Wir haben Straßenverbindungen, die A45, die A3. Somit sind wir also auch verkehrstechnisch mit dem Auto gut erreichbar. Und wenn Sie es so wollen, der Frankfurter Flughafen ist ja auch nicht so schrecklich weit entfernt. Also es ist eher ein Pendlerort, was aber nicht heißt, dass hier kein Gewerbe ansässig wäre. Wenn Sie zurückblicken in der Geschichte von Karlstein oder den beiden Vorläuferorten, es gab früher Braunkohlebergbau. Davon zeugen heute noch große Seen. Baggerlöcher, leider nicht alle zum Baden geeignet, wegen der Strömungen. Dann gab es hier in der Nähe ein Atomkraftwerk, ein Versuchsatomkraftwerk, von dem werden Sie aber nichts mehr finden, weil man auch die Technologie des Abrisses eines Atomkraftwerks hier erstmals ausprobiert hat, erfolgreich. Und heute siedelt bei uns eine sehr große Firma, die sich mit Batterien beschäftigt, also mit Speicherformen für elektrische Energie. Und das ist ja gerade ein ganz großes Thema, was zukunftsweisend ist. Also kann man sagen, Karlstein ist ein Energiestandort. Und wenn Sie sich das Wappen von Karlstein angucken, werden Sie in der unteren Hälfte sehen, ist das Atomsymbol. Und das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig in Deutschland, dass eine Gemeinde das Atomsymbol in seinem Gemeindewappen führt.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Vielen Dank für diesen Einblick. Ja, Karlstein ist also wirtschaftlich doch gut aufgestellt. Das wundert auch nicht, weil es im berühmten Rhein-Main-Gebiet liegt, wo viele Menschen wohnen und auch gute Arbeitsmöglichkeiten vorhanden sind. Das Atomkraftwerk, das kann man also nicht mehr sehen, aber wohl kann man das große Kraftwerk hier im Nachbarort sehen. Das ist doch sehr dominierend, die Landschaft.
Ja, da sind Sie dann aber schon in Großkrotzenburg. Das liegt in Hessen im Main-Kinzig-Kreis. Das ist das Kraftwerk Staudinger, über dessen Zukunft allerdings auch eher der Untergang schwebt, wenn ich das mal so formulieren darf. Es ist eben konventionelles Kohlekraftwerk. Und wie es mit Kohleenergie aussieht, ich glaube, das muss ich Ihnen nicht näher erläutern.
Mhm. Und also wenn Sie erwähnen, dass Großkrotzenburg schon in Hessen liegt, dann sind Sie wohl einer der letzten Orte hier noch in Franken oder aufs Ganze gesprochen im Freistaat Bayern.
Das ist richtig. Wir sind hier ein Grenzort. Der Main ist hier tatsächlich auch die Landesgrenze zu Hessen. Dabei bildet der Fluss wirklich nur auf wenigen Kilometern die Grenze zwischen beiden Bundesländern. Und danach ist dann der Fluss komplett hessisch. Vor Kleinhorstheim ist er komplett bayerisch.
Vertragen sich die Franken und die Hessen hier an der Grenze?
Ach, also ich habe keine Probleme. Es mag Leute geben, die irgendwelche Animositäten pflegen und hegen, aber ich glaube, sowas ist unausrottbar. wer ein bisschen bei Verstand ist, nimmt den Menschen, wie er ist und behandelt ihn, beurteilt ihn nach seinem Handeln und seinem Charakter und nicht danach, welchen Geburtsort er hat oder in welchem Wohnort er lebt. Also ich kann mit sowas nichts anfangen.
Als Waldettinger sind Sie auch sehr vertraut mit der berühmten Geschichte dieses Ortes. Wollen Sie uns was erzählen über die Schlacht von Dettingen?
Naja, ob ich jetzt so sehr vertraut bin, weiß ich nicht. Aber es ist schon so, dass im Rahmen des österreichischen Erbfolgekrieges 1743 eine Schlacht bei Dettingen geschlagen wurde. Dort standen sich auf der einen Seite die Engländer, die Kurhannoveraner und die österreichischen Habsburger, den Franzosen auf der anderen Seite gegenüber. Die Schlacht war siegreich für die Koalition oder Allianz. König Georg II., einer der Sieger also, hatte seinerzeit Georg Friedrich Händel als Hofkompositeur. Und seitdem gibt es auch ein Dettinger Tedeum, also auch in der Musikgeschichte spielt Dettingen eine Rolle, weil eben im Nachgang zu dieser Schlacht dieses Dettinger Tedeum komponiert wurde.
Ja, dieses Dettinger Tedeum wollen wir uns jetzt auch gleich anhören, zumindest einen Teil. Ja, Händel war also in England Hofkomponist und darum findet man das im Internet auch als Tedeum of the Victory of Dettingen. Das ist doch ziemlich lustig, dass es so ein internationaler Titel ist mit dem schönen Ortsnamen Dettingen mittendrin. Hören wir uns an, wie Händel diese Schlacht oder diesen Sieg seines Königs und der Habsburger und der Verbündeten musikalisch umgesetzt hat. Willkommen bei Radio Horeb, liebe Hörer. Sie hören die Sendung zur Pfarrei der Woche. Mein Name ist Solveig Faustmann und ich befinde mich heute in Mainfranken in der Nähe von Aschaffenburg oder auch von Frankfurt am Main. Hier darf ich Ihnen die Pfarreiengemeinschaft Kirche auf dem Weg vorstellen mit der Pfarrei St. Peter und Paul Dettingen, wo wir am kommenden Sonntag um 10 Uhr den Radiogottesdienst bei Radio Horeb übertragen werden. Ich habe schon ein Gespräch geführt mit dem Pfarrvikar Dr. Ceta Cicchezia und jetzt ist mein Gesprächspartner Klaus Ehlert, der seit 2002 im Pfarrgemeinderat ist und zurzeit der Vorsitzende ist und uns deswegen gute Einblicke geben kann in das Pfarreileben hier am Main. Herr Ehlert, Sie haben uns ja schon kurz erzählt, dass Sie hier zugezogen sind, aber doch schon praktisch heimisch geworden und jetzt schon lange im Pfarrgemeinderat. Was ist denn Ihre Aufgabe als Pfarrgemeinderatsvorsitzender?
Ich stimme mich sehr eng mit meiner Schriftführerin ab, die die Tagesordnung erstellt. Ich ergänze die dann gegebenenfalls. Dann wird das Ganze auf E-Mail-Weg versendet. Und die Sitzung selbst leite ich auch. Dann kommen natürlich verschiedene Anlässe, wo Sie als Pfarrgemeinderatsvorsitzende gefordert sind. Sei es, dass Sie Verabschiedungen machen müssen, wenn ein Geistlicher geht oder wenn ein neuer Geistlicher kommt, den zu begrüßen. Es gibt Anlässe in der Pfarrei, wo wir Stehempfänge haben. Wir haben organisiert zum Beispiel hier einen Kirchencafé. Da laufen die Fäden natürlich auch ein Stück weit bei mir zusammen. Aber ich möchte das nicht so herausstellen, als wäre ich hier der alleinige Macher. Also wenn ich das Team nicht hätte, dann können Sie das meiste knicken und vergessen. Also Sie müssen sich auf Ihre Leute verlassen können, sonst klappt das nicht.
Gibt es hier denn einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat für Dettingen und Großwelzheim?
Als damals die Pfarreiengemeinschaft gebildet wurde, war ja die freie Wahl gegeben, dass man entweder pro Ort einen Pfarrgemeinderat wählt und nur einen gemeinsamen Ausschuss bildet. Wir haben uns aber bewusst dafür entschlossen und haben gesagt, nein, wir wollen einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat.
Gab es da ein Quotensystem, so die Hälfte muss aus dem Ortsteil sein und die Hälfte aus dem?
Natürlich gab es Bestrebungen zu überlegen, dass wenn jetzt sagen wir mal aus Dettingen nur eine Person kandidiert hätte und aus Großwelzheim 19, das wäre schon ein ziemlich krasses Missverhältnis. Es ist ja auch unvernünftig, wenn man bedenkt, dass die Anzahl der Gläubigen in beiden Pfarreien ja auch in etwa gleich groß ist.
Wie hoch denn?
Das sind meines Wissens so um die 2000 pro Ortsteil, aber die aktuellen Zahl kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es bewegt sich wo so in etwa in der Größenordnung.
Ist dann der Ort hauptsächlich ein katholischer Ort oder ist es hier gemischt?
Es ist gemischt, aber wenn man an die Regel denkt, dass es ja in Bayern kirchliche Feiertage gibt, die in Orten mit überwiegend katholischer Bevölkerung Feiertag sind, dann sind wir überwiegend katholisch, denn solche Feiertage sind bei uns in Karlstein Feiertag.
Ja, man merkt auch, dass es eine katholische Gegend ist. Es gibt ja noch viel Wegkreuze, die man findet. Das ist dann Richtung Frankfurt hin, ändert sich das dann schnell. Das ist schön hier, oder?
Das ist in der Tat hier noch ausgeprägter. Also wenn Sie rüber nach Hessen gehen, werden Sie das in der Form nicht mehr so deutlich finden. Wir sind hier schon ein bisschen eine andere Welt. Also der Main ist nicht nur eine Landesgrenze jetzt zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land Hessen, sondern es ist auch irgendwo in der Einstellung der Leute durchaus noch spürbar, wobei natürlich durch den Zuzugsdruck, der hier nach Karlstein herrscht, Ballungsgebiet zieht eben immer mehr Menschen an. Das Wohnen in Frankfurt wird immer teurer. Das heißt also, die Menschen siedeln in immer größeren Kreisen um Frankfurt an. Das hat natürlich auch Karlstein und die Gemeinden Karl, Klein-Ostheim, also hier entlang der Mainschiene getroffen. Dadurch verändert sich natürlich strukturell die Bevölkerung. Und das wird sich sicherlich auch dann in der Religiosität widerspiegeln.
Ja, vielen Dank. Sie haben uns viele interessante Dinge erzählt. Was ist denn so, glauben Sie, das Ziel des Pfarrgemeinderates so jetzt für die nächsten Jahre?
Salopp formuliert, wenn ich das machen darf, den Laden zusammenhalten. Denn das Coronavirus hat also das Gemeindeleben weitgehend zum Erliegen gebracht. Und hier zu reaktivieren, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ich greife gerade mal ein Beispiel auf. Wenn wir Familiengottesdienste haben, hatten wir die Tradition, dass wir anschließend zu einem Kirchenkaffee eingeladen haben. Wir hätten es jetzt gerne im Sommer, wenn die Gottesdienste stattgefunden hätten, im Freien gemacht, einen Kirchenkaffee durchgeführt. Das sind dann Dinge, wo ja von unserer Seite aus eben Versuche gestartet werden, irgendwie die Leute dazu zu bringen, nicht nur in die Kirche zu gehen, die Liturgie zu feiern und anschließend wieder alle nach Hause rennen, sondern zu merken, ja, da ist ja auch noch mehr. Unsere Pfarrfeste sind ausgefallen. Die hätten im Juni in Großwelzheim, im Juli hier in Dettingen stattfinden sollen. War auch nichts gewesen. War vom finanziellen Schaden abgesehen, so ein Pfarrheim, wie Sie es hier sehen, kostet eine Menge Geld im Unterhalt, und wenn dann ein großes Fest, das ja doch einen stattlichen Betrag erwirtschaftet hat, wegfällt, ja, dann wird's eng. Und das ist der eine Aspekt, aber eben auch der Zusammenhalt, dass hier ein Programm geboten wird, wo die Pfarrei zusammenkommt im Schatten des Kirchturms, feiert und erlebt, ja, wir gehören zusammen hier unter dem Dach der katholischen Kirche.
Ja, also da gibt es viele Veränderungen, an die man erstmal gar nicht denkt, was sich da alles, was alles noch dran hängt an diesen ganzen Corona-Maßnahmen. Das Pfarrheim, also ich durfte das Pfarrheim ja eben schon besichtigen, und da gibt es auch eine schöne große Bibliothek drin. Schön, dass das Lesen hier in Karlstein so hochgehalten wird, eben auch von kirchlicher Seite. Ja, danke, dass Sie uns dem Pfarrgemeinderat hier in Karlstein vorgestellt haben. Können Sie uns vielleicht noch sagen, warum man hier Kirche auf dem Weg heißt?
Ja, das kann ich Ihnen sagen, weil ich ja damals schon im Pfarrgemeinderat saß. Wir haben uns damals überlegt, also nach einem Heiligen zu benennen. Wir haben jetzt hier schon St. Peter und Paul. Es gibt außerdem in Dettingen noch eine alte Kirche aus dem 14. Jahrhundert, St. Hippolyt. Wir haben St. Bonifatius in Großwelzheim. Da stellt sich die Frage, wollen Sie noch einen Heiligen oben draufsetzen? Und da haben wir uns gesagt, nein, wir machen das anders, und haben uns überlegt, ja, was ist Kirche eigentlich? Die Kirche begleitet ja die Menschen auf ihrem Weg durchs Leben, der sicherlich seine Kurven und Windungen hat, der nicht immer nur bergab oder bergauf geht und eben ist, also sehr abwechselnd. Und im Prinzip die Kirche sollte, das ist auch mein Verständnis, für alle Lebenslagen bereitstehen und die Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Und das ist die Kirche in Karlstein nicht anders.
Klaus Ehlert, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates hier in der Pfarreiengemeinschaft Kirche auf dem Weg in Karlstein am Main, kann dem schönen Namen Kirche auf dem Weg, den die Pfarreien hier gefunden haben, sehr viel abgewinnen. Vielen Dank, dass Sie uns diesen Namen erläutert haben. Und mir fällt da gleich die Strophe ein aus dem Lied Ein Haus voll Glorie schauet, sein Wandern Volk will leiten. Hören wir uns dieses Lied noch an, und danach gibt es eine kleine virtuelle Kirchenführung für Sie. Sie hören Radio Horeb, unsere Sendung zur Pfarrei der Woche aus Karlstein am Main. Das liegt im Rhein-Main-Gebiet, also nicht allzu weit von Frankfurt am Main entfernt. Gerade noch in Franken, schon an der Grenze zu Hessen. Und hier beschäftigen wir uns mit der Pfarrei St. Peter und Paul und der Pfarreiengemeinschaft Kirche auf dem Weg, in der die Pfarrei enthalten ist. Unser Gesprächspartner ist Pfarrgemeinderatsvorsitzender Klaus Ehlert, der schon einiges über die Pfarrei erzählt hat. Und jetzt wollen wir die Kirche besichtigen, St. Peter und Paul. Die ist ganz rötlich, Herr Ehlert. Wie kommt denn, dass das sie außen aus so rotem Stein ist?
Gut, das ist der Sandstein, der hier in der Region im Spessart gefunden wird. Also im Prinzip Baumaterial aus nächster Nähe.
Die Kirche ist fast zu alt, um modern zu sein. Oder ist sie doch eine moderne Kirche? Wie würden Sie das nennen?
Man sollte es kaum glauben, aber diese Kirche ist der erste moderne Kirchenbau Deutschlands. Sie feiert in 3 Jahren ihr 100-jähriges Bestehen. Sie ist also 1923 geweiht worden, erbaut vom Dominikus Böhm, der hier in der Region einige Kirchen gebaut hatte. Sein Büro war seinerzeit in Offenbach gewesen. Ich hatte mich mal ein bisschen schlau gemacht. Also Sie finden in dieser Kirche keine Stilelemente von historischen Baustilen. Also jetzt nichts Romanisches, Gotisches, kein Rokoko, kein Barock. Und das zeichnet offenbar einen modernen Kirchenbau aus. Und da ist diese Kirche hier tatsächlich die erste Deutschlands.
Ja, wenn man reinkommt in die Kirche, dann sieht man zumindest nicht diese modernen Betonfassaden, die man sich vielleicht unter einer modernen Kirche aus den 60ern vorstellt. 1923, wie Sie sagen, da war man doch noch etwas dekorativer unterwegs. Es gibt eine Ausmalung, besonders am Hochaltar und auf den Seitenwänden, mit sehr dunklen Bildern, die sehr viel Schwarz haben. Was schildern denn diese Bilder?
Diese Ausmalung war auch seinerzeit sehr umstritten. Die Kirche selbst, der Bau vom Architektonischen her, hat wohl allgemein Anklang gefunden. Aber die Ausmalung mit den Fresken des Malers Reinhold Ewald war in seiner Zeit sehr umstritten. Und es gibt Leute, die sagen, wenn man diese riesigen Fresken sieht, die erschlagen einen fast. Dazu natürlich noch häufig die dunkle Grundfärbung der Bilder. Was Sie rechts und links in der Kirche sehen, das ist im Prinzip der Kreuzweg. Ja, die Texte stehen ja auch entsprechend drunter. Über dem Hochaltar finden Sie natürlich die Kreuzigungsszene vom Berg Golgatha, also eigentlich ganz typische Kirchenmotive, aber eben auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise dargestellt.
Also die Kirche ist eher dem Leiden Christi gewidmet, wenn man die Bilder so sieht, als den Aposteln Petrus und Paulus. Die stehen als Statuen vor der Kirche. Das ist doch eine gewisse Diskrepanz, oder?
Warum sollte nicht so eine Diskrepanz vorherrschen? Manchmal ist ja so ein Spannungsbogen auch durchaus interessant und regt zum Nachdenken an.
Ja, die Kirche regt wirklich zum Anschauen an, mindestens. Sie ist eine sehr schöne und besondere Kirche und Fotos davon können Sie auf unserer Webseite horeb.org in dem Beitrag über Karlstein am Main, unsere Pfarrei der Woche, finden. Da können Sie sich ein bisschen vertraut machen mit der Kirche, aus der wir am Sonntag unseren Radiogottesdienst um 10 Uhr übertragen werden. Ist die Kirche denn tagsüber geöffnet, dass man sie auch besichtigen kann?
Unsere Kirche ist stets zwischen 8 Uhr und 18 Uhr geöffnet.
Vielen Dank, dass Sie uns die Kirche vorgestellt haben und für das Gespräch. Herr Ehlert, Hand aufs Herz, wie viele Jahre können Sie sich denn vorstellen, dass Sie noch im Pfarrgemeinderat Ihrer Pfarrei dienen werden?
Da habe ich mir keine Grenze gesetzt dafür und außerdem das entscheiden auch mit die Gläubigen hier, ob sie mich wählen oder nicht.
Ja, danke schön. Und vom Herrn Ehlert gehen wir gleich wieder über zum Pfarrvikar Dr. Cetar Csikecsia, mit dem wir schon im ersten Teil der Sendung gesprochen haben. Er wird uns in dieser Kirche St. Peter und Paul in Dettingen im Ort Karlstein am Main den Radiogottesdienst halten am kommenden Sonntag um 10 Uhr. Ja, Dr. Cetar Csikecsia, schön, dass Sie jetzt auch gewartet haben und jetzt wieder bereit sind, uns Fragen zu beantworten. Wie kommt es denn, dass Sie heute als Priester hier sitzen? War das ganz klar, dass Sie so einfach Priester werden können oder war das ein schwerer Weg?
Es war ein schwerer Weg. Als Kind bin ich mit meinen Eltern und Geschwistern in die Kirche gegangen, durch Ministranten unserer Gemeinde kamen der erste Gedanke, dort dazu zu gehören. Ja, denn dann bin ich nach der Grundschule in den Krabbenpriester-Internat aufgenommen. Nach dem Internat habe ich Gott gesagt, weil die Ausbildung war sehr streng. Ja, Prüfungen muss man bestanden. Ich habe Gott gesagt, wenn ich alle Prüfungen und Ausbildung bestehe, werde ich Priester. Und dann nach 4 Jahren Philosophie, noch 4 Jahre Theologie, noch 2 Jahre Praktikum. Ja, weil alle diese Jahre zählen, unterwegs fallen manche aus und Gott hat mein Versprechen gehört. Ich habe bestanden. Und dann, um Gott nahe zu sein und ihm zu dienen und die Menschen, bin ich am 21. August 1999 zu Priester geweiht worden.
Wunderbar, also Sie haben so einen Deal gemacht mit dem lieben Gott. Wenn ich die Prüfungen bestehe, dann werde ich auch Priester. Ja. Aha. Ja. Ja, das habe ich schon öfters gehört, dass es nicht so einfach ist, in Afrika auch wirklich Priester zu werden, weil es gibt so viele Bewerber, dass man in der Schule vielleicht einen kleinen Fehler machen kann und schon wird man weggeschickt und der nächste wird genommen. Hatten Sie da Angst während Ihrer Ausbildungszeit, dass Sie vielleicht irgendwas falsch machen, sodass Sie vielleicht auch wieder gehen müssen? Ist das nicht ein bisschen bedrückend?
Ja, viele von uns, ja, wir waren damals unsicher, wir wissen nicht, wir dürfen nicht. In meiner Familie habe ich alle verboten, mich schon als Priester zu nennen, weil man weiß nicht. Ich war schon überzeugt, dass ich, wenn alles gut läuft, ich werde Priester, aber wegen Unsicherheit, weil manche konnten nicht zum Ende Priester und es fällt ihnen schwer, noch richtigen Weg in die Welt zu finden.
Das ist natürlich schwierig. Man fängt sowas an und dann die Familie erwartet das vielleicht und man kann es nicht fertig machen.
Manche Eltern sterben nach dem Ende des Priesterweges.
Ja, Ihr Vater, haben Sie mir erzählt, ist auch schon gestorben, aber Sie haben noch viele Geschwister und Neffen und Nichten, die leben. Erzählen Sie uns ein bisschen was über Ihre Familie in Nigeria.
Ja, ich habe eine große Familie. Wir sind 6 Männer, und 3 Frauen. Ja, sie sind schon alle, die Frauen sind schon verheiratet. Die Männer sind in Nigeria und machen Geschäfte. Meine Mutter lebt noch. Meine Mutter ist jetzt 90 Jahre alt. Ja, als ich nach Deutschland von meinem Bischof geschickt wurde, hat sie geweint, weil ich habe verstanden, es geht um, ob sie mich wieder mal sehen konnte. Ja, ich habe sie versprochen, dass ab und zu komme ich zum Besuch. Diese Versprechen habe ich gehalten.
Wunderbar. Und was hat denn Ihre Familie dazu gesagt, dass Sie Priester werden wollen?
Als ich noch Seminarist war, lebt mein Vater noch. Hat sich gefreut und träumt von meinem Primit und Priesterweihe. Hat mir damals immer erzählt, was er machen möchte bei meinen Priesterweihe.
Ja, es ist schön, wenn man einen Priester in der Familie hat. War das dann wirklich so ein großes Fest zu Ihrer Primit, wie Ihr Vater das geträumt hat?
Ja, es ist bei uns in Nigeria ist eine große Ehre, eine Priester aus Verwandtschaft oder Familie zu haben. Und damals in meiner Gemeinde war ich die Erste. Viele haben in die Vergangenheit versucht, sind weitergegangen bis zu Diakonweihe und hat nicht geklappt. So die Leute, die meine Gemeinde haben gebetet, und deswegen möchte ich nicht bestätigen, dass ich schaffen müsse. Ich habe immer dieses Vertrauen, dass wenn alles gut läuft, werde ich Priester. Und jede Familie wollen, dass einer von der Familie Priester wird.
Ja, das klingt wirklich wie so ein sportlicher Wettkampf, so dass man dann besteht und bis zum Ende dabei bleibt im Rennen sozusagen. Aber es freut mich, dass Sie auch sagen, die Gebete Ihrer Gemeinde, Ihrer Familie hat Sie doch bis zur Priesterweihe getragen und darüber hinaus. Ja, wir wollen noch ein bisschen kennenlernen, wo Sie genau herkommen. Sie kommen ja aus einer dieser Erzdiözesen, die uns auch bekannt sind durch den Mariathon. Wie heißt denn Ihre Erzdiözese?
Ja, mein Erzdiözese heißt Owerri.
Ja, Owerri, da haben wir nämlich auch schon in diesem Frühjahr ein Projekt von Radio Maria gegründet mit Ihren Spenden, liebe Hörer. Welche Sprache spricht man denn da?
Igbo. Igbo ist unsere Muttersprache, aber Englisch ist Amtssprache. Aha. In Nigeria spricht man Englisch.
Ja, so viel ich weiß, wird das Radio Maria dann auch in Igbo sein. Ich kann mich noch erinnern, dass es die verschiedenen Sprachgruppen in Nigeria gibt, wo es dann auch verschiedene Radios geben wird. Können Sie sich denn vorstellen, dass Sie mal etwas mit Radio Maria zu tun bekommen, wenn Sie wieder nach Nigeria gehen?
Ja, es wird mir eine große Ehre, ab und zu Kontakt mit Radio Maria Nigeria zu nehmen. Wenn Sie Informationen von mir brauchen, dann bin ich immer bereit, ja.
Sie können Ihnen sagen, Sie kennen schon Radio Horeb. Wir gehören ja zu einem gemeinsamen Weltverbund. Alle Radio Maria Stationen in der ganzen Welt, über 80 Länder. Und dazu Radio Horeb, das einfach ein bisschen anders heißt, aber doch ein ganz ähnliches Radio ist. Ja, Herr Pfaviker, wir freuen uns sehr, wenn wir vielleicht beim kommenden Mariathon im nächsten Mai, wenn wir dann voraussichtlich wieder für Nigeria sammeln, wenn wir dann auch Sie mal zuschalten können im Radio. Sie haben gesagt, Sie haben die afrikanische Freude am Glauben hier in die Pfarrei Karlstein am Main, also in die Pfarreiengemeinschaft Kirche auf dem Weg, mitgebracht in Ihren Dienst hier. Was werden Sie denn aus Deutschland mitbringen nach Afrika?
Wir haben hier schöne Wallfahrten gemacht. Ich habe den Wallfahrer begleitet. Wallfahrt nach Mariabukun, Wallfahrt nach Schmelenberg. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich werde das in meine Heimat anfangen, ja?
Also das Wallfahren ist nicht so eine Tradition in Afrika?
Es ist eine Tradition, Wallfahrt zu machen. Ja, und auch die Kirche in Deutschland ist sehr gut organisiert, mit viel Information. Diese kann man auch in Nigeria reinbringen.
Mhm. Ja. Es wird sicher eine ganz große Umstellung für Sie, oder?
Ja, und Pünktlichkeit ist eine Werte, die Kirche in Deutschland in Nigeria von Deutschland lernen konnte.
Ja, das kann ich mich erinnern beim Mariathon, als wir im letzten Jahr die Bischöfe zu Besuch hatten aus Afrika, dass die immer sehr gelächelt haben, dass wir so Punkt 10 Uhr den Radiogottesdienst auch angefangen haben. Das konnte keiner glauben.
Weil in Nigeria rechnet man mit verschiedenen Dingen. Gottesdienst kommt um 10 Uhr, aber 10 Uhr 15 oder 20 ist der Priester noch nicht da. Die Leute wissen, dass etwas zwischen passieren konnte. Vielleicht der Priester ist unterwegs und das Auto geht kaputt. Viele Priester benutzen gebrauchten Wagen. Und es konnte sein, dass es angefangen zu regnen und etwas hindert den Priester, rechtzeitig zum Gottesdienst zu sein. Dann fangen die Gläubigen zu singen, beten, bis der Pfarrer kommt. So, diese Pünktlichkeit. Und wenn wir, die im Ausland sind, zurückkommen, dann gehen wir in die Kirche und dann machen alle schneller und dann sagen die Leute, die ist vom Ausland. Ja, weil Messe in Nigeria dauert bis 4 Stunden, 3 Stunden. So, wenn wir zurückkommen und dann feiern Messe schnell und dann sie sagen, wir sind nicht mehr richtige Priester.
Na, das wird sich doch bestimmt bald einspielen. Also da freuen wir uns, das ist so das Schöne, wenn man eine Weltkirche ist, wenn man die verschiedenen Mentalitäten sieht und wir doch alle den gleichen Glauben an Gott haben. Und das ist richtig schön. Ja, also wir haben über die Pünktlichkeit in der Heiligen Messe gesprochen. Pfaviker Dr. Cheta Chiketsia hat uns seine Erfahrungen hier in Deutschland geschildert. Aber Herr Pfarrvikar, wenn wir jetzt am Sonntag die Radiomesse haben, dann werden wir auch pünktlich anfangen, oder?
Ja, sicher. Hier machen wir alle pünktlich.
Gut, liebe Hörer, dann hoffen wir, dass Sie dabei sind am Sonntag um 10 Uhr aus der Kirche St. Peter und Paul in Ortsteil Dettingen im Ort Karlstein am Main. Und wir verabschieden uns mit dem priesterlichen Segen von Pfarrvikar Dr. Cicchezia.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne euch der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Aus Karlstein am Main verabschieden sich Solveig Faustmann und
Dr. Cetta Cicchezia.
Bis zum nächsten Mal bei unserer Sendung zur Pfarrei der Woche am Donnerstagmittag.